Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes: Der Tod des kritischen Denkens. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir erleben gerade, nicht nur in Deutschland, sondern letztlich in allen westlichen Ländern, den Tod des kritischen Denkens. Und das ist eine tatsächlich katastrophale Situation, denn wenn das kritische Denken verloren geht, bleibt nicht mehr viel übrig. In erster Linie wird jetzt alles Emotion. Das heißt, es eliminiert letztlich einen großen Teil von dem, was uns tatsächlich menschlich macht. Denn auf der emotionalen Ebene sind wir dann mit allen Tieren letztlich gleich. Und ja, wir funktionieren tatsächlich sehr stark auf der emotionalen Ebene. Nur haben wir eben dieses wunderbare Großhirn, die Großhirnrinde, ne, die uns differenziert von allen anderen Tierarten, auch von allen anderen Säugetierarten. Und wir haben diesen wunderbaren Frontallappen, den parietofrontalen Kortex, wie man das auch nennt. Da, wo eben unsere Persönlichkeit sitzt, da, wo Moral sitzt, da, wo unser logisches und kritisches Denken eben sitzt. Und das ist dazu gedacht, tatsächlich über die Emotionen zu herrschen. Das ist das, was Menschen auch seit Tausenden von Jahren bereits aufschreiben, wie wichtig das ist und wie hart es tatsächlich auch ist, daran zu arbeiten und wie dringend erforderlich es ist, täglich diszipliniert daran zu arbeiten. Und auch hier gilt wieder der Satz, Disziplin ist Freiheit. Wer es nicht lernt, Herr seiner Emotionen zu werden, wird für immer Spielball seiner Emotionen sein und wird damit sein Leben nicht zu seinen Gunsten gestalten können. Punkt. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der alles hyperemotionalisiert wird. Ich habe das immer wieder adressiert, auch in diesem Podcast. Und es wird von Tag zu Tag schlimmer. Und ein, letztlich so der zentrale Ausgangspunkt ist tatsächlich alles das, was mit Lehre zu tun hat. Und damit meine ich die akademische Lehre. Also es beginnt auf den Schulen und den Universitäten sind die totale Brutstätte der Ideologisierung, der Dogmatisierung und der Emotionalisierung. Gerade Akademiker sind die größten Feinde der Freiheit und des logischen und kritischen Denkens geworden. Gerade dort auch unter dem Denkmantel, ja, wir sind ja Akademiker, wir sind ja die Wissenschaftler, wir sind ja die Experten. Und wahrscheinlich zum 100. Mal der Verweis auf das großartige Buch von Thomas Sowell, Intellectuals and Society, wo er diese ganzen Umstände auch an unzähligen Beispielen sehr schön immer wieder aufarbeitet. Und das kannst du selber auch beobachten. Ich meine, wer sind denn die Leute, die überwiegend links wählen, sprich die Grünen, die Linke, SPD und aber auch die CDU, die ja auch nichts anderes ist als eine linke Partei. Das sind eben zu großen Teilen Akademiker, natürlich auch Beamte, ja, und alle, die nichts arbeiten. Spaß beiseite. Es ist tatsächlich dokumentierterweise so, international, dass die Akademiker tatsächlich diese Brutstätte der linken, linkswoken Ideologien sind und dass es von dort auch immer schlimmer wird. Auch die Islamisierung wird von dort aus massiv unterstützt. Das geht alles aus diesen Bereichen hervor. In der, ich sag mal, normalen arbeitenden Bevölkerung findest du diese Tendenzen um ein Vielfaches geringer ausgeprägt. Deswegen wirft man ja auch dem einfachen Arbeiter vor, dass er so stark rechts denkt, weil das sind die Leute, die sich dann eher auch an den rechten Rand des Spektrums, das ja insgesamt gar kein rechtes Spektrum mehr umfasst. Ja, auch die AfD ist ja eine linke Partei, wenn man das wirklich mal sich genau anschaut. Aber die sich eben an den rechten Rand des linken Spektrums orientieren, so muss man es ja formulieren. Ne, weil also der durchschnittliche, der einfache Bürger ist halt eher rechtsradikal, heißt es dann. Das ist nichts anderes als eine Inversion des tatsächlichen Narrativs, dass alle, die glauben, sie wären intelligent, sich gerne sehr weit nach links orientieren, aus verschiedensten Gründen, auf die ich jetzt hier an der Stelle, glaube ich, nicht ausführlich eingehen will, weil das wäre ein mehrtägiger Podcast tatsächlich, weil da so viele geschichtliche und psychologische Bedingungen auch zum Tragen kommen. Gerade in Deutschland, ja, mit diesem massiven Schuldkomplex, den der Deutsche an sich mit sich rumschleppt, wo der Rest der Welt gut daran gearbeitet hat, ihm diesen Schuldkomplex einzureden und zu vermitteln, seit dem Ersten Weltkrieg bereits. Ja, da hat es angefangen. Das hat gar nichts alleine mit dem Zweiten Weltkrieg, mit der Nazi-Zeit zu tun, sondern es ging bereits vor über 100 Jahren los, dass man den Deutschen diese massive Alleinschuld an allem eingeredet hat und sozusagen, also es ist jetzt sehr simpel formuliert, ja, aber sozusagen als Gegenreaktion darauf ist jetzt die Idee entstanden, der deutsche Gutmensch rettet alles und jeden und die ganze Welt und allen, denen es schlechter geht, und wir sind verantwortlich für alles, und es ist nichts anderes als suizidale Empathie, die uns, die dieses Land zugrunde richtet, was wir alle mit anschauen können, und das kann man auch einfach nicht mehr schönreden. Die Frage ist aber, was machen wir, um das Ganze zu verändern? Und da ist jeder Einzelne gefragt, mal an sich selber zu arbeiten, denn es ist halt einfach so, du kannst nicht einfach oben irgendwie 5 oder 10 oder 20 oder 100 Leute austauschen und dann ändert sich das ganze Land. Ich meine, das ganze Land ist so, weil die Leute in dem Land so sind. Ne? Muss man einfach sagen, weil diese Prozesse schleichend akzeptiert worden sind, weil 99% der Menschen damit zufrieden sind, sich vor die Glotze zu hocken und sich da irgendwas in den Kopf pflanzen zu lassen. Natürlich sind die komplett indoktriniert, natürlich sind die komplett programmiert, natürlich haben die keine eigenen Gedanken mehr, das ist ganz logisch. Je mehr Menschen anfangen, eigene Gedanken zu haben, umso mehr Veränderungen wird es geben, denn diese Phänomene verbreiten sich dann typischerweise irgendwann flächenbrandartig, wenn sie eine kritische Masse erreicht haben. Und die kritische Masse ist nicht besonders hoch, da reden wir über ungefähr 10% der Bevölkerung. Ja, also deswegen, wir reden ja über relativ kleine Zahlen, das ist ja jetzt andersrum auch nicht so. So der Prozentsatz der wirklich Hardcore-Woke-Linken, die überschreiten sicherlich nicht die 10, höchstens 15% in der Bevölkerung, aber das führt zur Veränderung einer kompletten Nation, letztlich von ganz Europa. Nicht wahr? Also es ist ja nicht nur ein deutsches Thema. Also was wir sehen, ist einfach, dass nur noch Emotion trägt. Darum ja auch diese Idee, nichts darf sich mehr schlecht anfühlen. Du darfst nicht sagen, weswegen jemand sich jetzt nur nicht mehr gut fühlt, noch gar nicht schlecht fühlt, sondern nur nicht mehr gut fühlt. Und das ist ein großes Problem im Unternehmertum tatsächlich, um hier auch mal die Kurve zu kriegen. Denn das passiert zum Beispiel, ist mir erst vor kurzem geschildert worden, schon wieder, wenn ein Unternehmen aufgekauft wird, integriert werden soll in den bestehenden Verbund möglicherweise oder eben in die jetzt Muttergesellschaft, dass es dort häufig das Mindset gibt, dass zum Beispiel Tracking von Arbeitsleistung, von Ergebnissen abgelehnt wird, so formuliere ich es mal, ja, absolut verpönt ist. Allerdings ist es unbedingt nötig, damit Menschen langfristig auch in der Lage sind, tatsächlich an Ergebnissen mitzuarbeiten. Sie sollten wissen, was passiert. Deswegen kann ich jedem Unternehmer nur empfehlen, ein Dashboard zu haben, wo alle seine Mitarbeiter sehen können, was tatsächlich die Ergebnisse sind, was das angestrebte Ziel ist, was zum Beispiel der Tagesumsatz ist, das Tagesergebnis, die Produktionszahl oder so weiter ist und wie viel die einzelnen Teams und Abteilungen dazu beigetragen haben. Man muss es ja nicht immer auf den einzelnen Mitarbeiter runterbrechen, je nachdem, ob das Sinn macht. Und das ist etwas, was fundamental wichtig ist, meiner Ansicht nach, weil Menschen jetzt tatsächlich auch verstehen, was passiert, was ihr Beitrag ist, und spornt so ein bisschen Kompetitivität an und so weiter. Ein paar schöne Effekte dabei. Aber es hilft einfach, wenn Menschen sehen, was passiert. Dann können sie auch Verantwortung dafür übernehmen. Wenn sie nicht wissen, was passiert, können sie keine Verantwortung übernehmen. Das will aber jeder Unternehmer, dass die Mitarbeiter Verantwortung für die Unternehmensergebnisse übernehmen. Und es ist halt unmöglich, wenn ich nicht weiß, was passiert. Also deswegen, Dashboards sind tolle Sachen. Aber es gibt halt mittlerweile immer mehr Unternehmen, und das liegt ja an der Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung, der Unternehmer hat das ja so etabliert, wo man das auf gar keinen Fall will, weil, tada, hier kommt die Erklärung, dann würde man ja sehen, dass manche Leute mehr leisten als andere, und dann würden sich die, die nicht so viel leisten, ja jetzt schlechter fühlen. So, das ist ja so die generelle Diktion in Deutschland mittlerweile. Das darf nicht sein. Deswegen dürfen ja bei Fußballspielen von Kindern keine Punkte mehr gezählt werden und so weiter, obwohl die Kinder ganz genau wissen, was vorgeht, und die wissen auch ganz genau, ob sie verloren oder gewonnen haben. Ist ja alles Augenwischerei. Aber das ist die Idee, keiner darf sich mehr schlecht fühlen. Also ich darf nicht sagen, dass ich sehr erfolgreich in meinem Leben bin, dass ich multiple Karrieren verfolgt habe, dass ich durch härteste Situationen gegangen bin, immer und immer wieder siegreich daraus hervorgegangen bin, sei es Missbrauch als Kind, sei es schwere Jugenddepressionen mit Suizidversuchen, sei es eine Ausbildung komplett alleine zu bezahlen, mein Medizinstudium, dabei noch Vater zu werden und so weiter. Ja, all diese Dinge, das soll ich nach Möglichkeit nicht erzählen, weil dann fühlen sich andere Leute schlecht, die sowas nicht gemacht haben. Ja, das ist nicht mein Problem, ob sich Leute schlecht fühlen. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Dann fangt halt an, was zu machen. Lasst euch ein paar Eier wachsen und tut was. So easy ist das. Aber, und das ist der Punkt, das will ja keiner mehr. Es will ja keiner mehr was leisten. Und das ist nicht einfach nur Narrativ, sondern das ist die Realität. Deutschland ist ein Land der Leistungsverweigerer geworden. Es ist jetzt vielleicht nicht die Sache des Bundeskanzlers, der das Land mit wachsenden Kosten überzieht, zu adressieren, dass die Deutschen sich mal ein bisschen mehr anstrengen sollen. Aber an der Stelle hat er einfach recht. Ja, also der durchschnittliche Arbeitnehmer redet sich gerne auf Arbeitsrecht raus und nimmt sich heraus, nur das zu machen, was er für nötig hält, erwartet aber, dass er dafür fürstlich entlohnt und auch exzellent behandelt wird. Und da muss ich nur sagen, liebe Arbeitnehmer, die ihr vielleicht mal diesen Podcast hört, so funktioniert das Ganze nicht. Ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf her, ist richtig. Unternehmer, Führungskräfte haben eine enorme Bringschuld, das ist richtig. Ihr aber auch. Die Tür schwingt nach beiden Seiten, ja, um das hier an dieser Stelle mal ganz deutlich zu sagen. Du kannst nicht immer alles nur auf die Führungskräfte abwälzen. Was ich an der Stelle auf die Führungskräfte abwälzen möchte, ist die Verantwortung, Menschen, die sich so verhalten als Mitarbeiter, die nicht bereit sind, Leistung zu bringen, die meinen, sie können machen, was sie wollen. Und wenn man sie ermahnt, dann kommen sie dir mit dem Arbeitsrecht daher, die zu feuern, konsequent. Und die Möglichkeiten dafür werden immer größer. Die Leute spüren jetzt langsam, Jobs sind nicht mehr sicher. Ich finde das ganz gut, weil so im Sinne von Balance of Power kommen wir jetzt ein bisschen weg davon, dass die Arbeitnehmer diktieren können, wie das Ganze läuft. Das bedeutet aber gleichzeitig noch mehr Verantwortung im Thema Führung, im Thema Leadership für Unternehmer und Führungskräfte. Denn es ist immerhin euer Job, dafür zu sorgen, dass die Leute auch wirklich gerne bei euch arbeiten und wirklich gut performen können und wollen. Nur die, die nicht wollen, und das sind leider viel zu viele in Deutschland, die gehören auch konsequent ausgestellt und die müssen halt gucken, wie sie klarkommen. Also jeder kann ja selber entscheiden. Also sei einfach ein toller Teamplayer, sei ein guter Mitarbeiter, dann wirst du auf Dauer auch kein Problem haben, ohne da jetzt tiefer drauf eingehen zu wollen. Das ist sicherlich mal eine eigene Episode. So, also wir haben alleine hier zum Beispiel ein signifikantes Problem von Unternehmen. Aber auch der Unternehmer an sich, und das ist wirklich, das ist hochgradig bedeutend, hat in den allermeisten Fällen die Fähigkeit zum kritischen Denken weitestgehend verloren. Ja, und das sehen wir daran, dass das deutsche Unternehmertum ja jetzt mittlerweile seit über einem Jahrzehnt nicht wirklich was unternimmt. Und das wird ja immer so getan, als wären das jetzt alles Effekte der letzten Jahre. Nee, es kommt jetzt immer mehr an die Oberfläche, es kommt immer mehr zum Tragen, weil die Kompensationsmechanismen ausgereizt sind, weil sie auslaufen. Und jetzt zeigt sich, dass seit Jahren, Jahrzehnten teilweise einfach immer weiter Fehlentscheidungen getroffen wurden, dass einfach die Menschen nicht ordentlich behandelt wurden, dass keine ordentlichen Strukturen geschaffen wurden, dass es keine Standards gibt, dass es keine Prozesse gibt, dass es keine Idee von guter Führung gibt, dass es keine Unternehmenskultur gibt. Das greift jetzt alles langsam und da tut man so, ah ja, das ist jetzt alles, das ist Schuld von Friedrich Merz, ne? Der ist jetzt seit einem knappen Jahr im Amt. Nee, das ist nicht Schuld von Friedrich Merz, das ist eure Schuld, liebe Unternehmer. Ihr habt es vermasselt, ihr habt es verkackt, ihr habt zu lange gewartet, ihr habt einfach nichts unternommen. Und nochmal, ich sage das immer dazu, und zwar nicht, weil ich meine, ich müsste mich erklären, sondern ich meine das durchaus nicht herablassen oder als Beleidigung, sondern es ist einfach die harte Wahrheit und das ist nun mal das, wofür ich stehe. Ich sage Menschen die Wahrheit, die ich sehe. Und das kann man an Zahlen belegen, deswegen muss ich mich da auch gar nicht großartig verbiegen. Und wenn ihr das nicht hören könnt, dann seid ihr als Unternehmer sowieso nicht geeignet. Ein Unternehmer, der nicht mit der Realität umgehen kann, hat im Unternehmertum nichts verloren und er sollte kein Unternehmen führen und er sollte nicht die Verantwortung für andere Menschen übernehmen wollen. Das kannst du nämlich nur, wenn du vollumfänglich bereit bist, dich schonungslos knallhart mit der Realität auseinanderzusetzen. Das, was passiert, ist aber genau diese Opferhaltung. Bis heute, es wird gejammert, es wird gezetert, es wird gejammert, es wird gezetert. Politik ist schrecklich, Energiekosten sind so hoch, die Sozialleistungen steigen immer weiter, Lohnnebenkosten, bla bla bla, alles schrecklich, 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 schrecklich. Was unternehmen die Unternehmer? Nichts. Nichts. Ich habe noch keine Demonstration von Hunderttausenden von Unternehmern vom Deutschen Bundestag gesehen. Warum nicht? Wenn es doch so schrecklich für euch alle ist, warum tut ihr denn nicht mal was? Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. 90% eurer Probleme haben nichts mit der Politik zu tun. Oder den Energiekosten. oder den Lohnnebenkosten, sondern damit, wie ihr eure Unternehmen führt. Und ihr müsstet Entscheidungen treffen. Und ihr müsstet vor allen Dingen alle, jeder einzelne Unternehmer in Deutschland, egal wie erfolgreich er im Moment sein mag, braucht unbedingt Begleitung, Mentoring, Coaching, Beratung. Jeder Einzelne. Praktisch keiner sucht danach, sondern im Gegenteil, das wird mit Händen und Füßen abgelehnt. Niemand soll Einblick bekommen. Niemand soll irgendwelche Lücken im System aufdecken. Es wird in Panik agiert. Man versucht irgendwie Kosten zu reduzieren. Man versucht irgendwie mehr Umsatz zu machen. Im Zweifel holt man sich irgendwelche Sales Guys noch dazu oder versucht irgendwelche Marketingkampagnen, ohne jemals verstanden zu haben, was Marketing überhaupt ist. Kauft sich irgendwelche Dienstleistungen ein, die allesamt nicht funktionieren. Man will irgendwie die Leute auf Linie ziehen. Dann holt man sich irgendwelche Führungskräfte und Leadership-Trainer da rein, die allesamt nichts bewegen können, die allesamt das Gleiche reden oder sogar diametral der ganzen Sache entgegenwirken durch die Doktrin, die sie vertreten. Ja, wenn ich da so Scheiße höre von selbstproklamierten Ex-Offizieren als Führungskräftetrainern, du musst befehlen und nicht mehr einfach sagen, was du willst oder wie du auch immer formuliert ist, ja, befehlen, militärischer Drill und Gehorsam. Da siehst du auch ein Dilemma der deutschen Bundeswehr, die hat Führung nämlich auch nicht verstanden. Die glaubt nämlich wirklich, dass so geführt wird, was tatsächlich früher im Vorgänger der Bundeswehr noch anders war, in vielen Teilen. Ja, völliges Missverständnis in militärischer Führung. Auch das Militär ist voll von schlechten Führungskräften und gerade in Deutschland, im deutschen Militär, ist Führung am allerschlechtesten verstanden worden. Deswegen können dir in aller Regel deutsche Ex-Militärs auch nicht so wahnsinnig viel über Führung erzählen. Das ist leider mal eine harte Wahrheit. Da gibt es einzelne Einheiten, die machen es exzellent, ja, muss man auch ganz klar sagen. Aber im Großen und Ganzen kannst du das vergessen. Deswegen bloß mal einer sagt, hey, ich war hier Offizier bei der Bundeswehr und deswegen weiß ich, wie Führung funktioniert. Nee, ganz sicher nicht. Sorry, not sorry. Aber zurück zum Thema, kritisches Denken. Also es ist emotionalisiert. Unternehmensentscheidungen werden emotionalisiert getroffen, schon seit langer Zeit. Ja, hektisch. Hektisch sucht man danach. Wie kriege ich Leute dazu, dass die endlich mal funktionieren? Wie kriege ich Leute dazu, dass sie endlich mal machen, was ich will? Möchtest du dich mit den Grundlagen befassen? Möchtest du mal ursächlich an der Sache arbeiten? Möchtest du ein Fundament aufbauen? Möchtest du dich selber vielleicht mal kritisch betrachten? Oder nee, ich will nur, dass die, nee, das brauche ich alles nicht. Ich will, dass die funktionieren. Nee, dafür habe ich keine Zeit. Nee, das interessiert mich alles nicht. Ich will, dass einer mal hier vorbeikommt und denen wirklich zeigt, wie das Ganze läuft. Oder ein Satz, den ich auch immer wieder gehört habe, ist, man muss den Ärger auch mal an die Quelle des Ursprungs zurückführen. Was sind denn das für Sätze? Was soll denn das? Das ist doch alles nur reine Emotion. Das hat doch nichts damit zu tun, dass wir mal rational darüber nachdenken, was ist es eigentlich, was wir wollen und was muss dafür passieren, dass wir das Ziel erreichen können. Sondern man versucht nur mit Druck, Drall und Geschwindigkeit zu arbeiten. Oder eben Resignation. Es ist alles emotionalisiert. Die meisten von euch haben so viel Schiss davor, Geld zu investieren, um ihr Unternehmen auf ein wirklich solides Fundament zu stellen, weil ihr so viel Angst davor habt, naja, Geld auszugeben, weil ihr einfach geizig seid. Sorry, not sorry. Das ist ja verrückt. Also wenn ihr nicht bereit seid, euch Kenntnisse einzukaufen, die ihr selber nicht habt, wie wollt ihr die jemals erwerben? Ja, liest noch ein Buch, ne? Guckst dir noch so einen Podcast an oder ein Video auf YouTube oder gehst auf noch so ein Seminar. Wie gut hat denn das Ganze bis jetzt funktioniert? Was zum größten Teil daran liegt, dass 99% der Seminare und Workshops in Deutschland für Unternehmer einfach nichts taugen. Und wenn du wirklich mal zu möglicherweise dem besten Leadership-Intensiv-Workshop über 2 Tage in Deutschland kommen willst, dann kommst du zu meinem Workshop. Der ist aber leider nur für ganz wenig Leute. Ja, es sind maximal 10 Plätze da drin. Für Leute, die wirklich was in ihrem Unternehmen bewirken wollen, die wirklich exzellente Führungskräfte sein wollen, die exzellente Leader sein wollen, die in unternehmerischer Eigenverantwortung sind und die Unternehmen haben, die wachsen, aber eben dem klassischen Risiko unterlegen, dass die Probleme in erster Linie mitwachsen beim Skalieren und dass das auf Dauer so nicht funktionieren wird, ohne ein solides Fundament aus Führung und einer guten Unternehmenskultur. Und es gibt vielleicht eine Handvoll Leute in Deutschland, die dir das überhaupt erklären können. Und ich bin einer von denen. Und wie gesagt, das ist möglicherweise der beste Leadership-Workshop in ganz Deutschland. Den Link findest du in den Shownotes. Der nächste Workshop ist Anfang Juni in Hamburg. In manchen Bundesländern ist das ein Feiertag, interessiert mich nicht. Wenn dir das wirklich wichtig ist, kommst du vorbei. Einen besseren Workshop zu diesem Thema findest du nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wenn du nach 2 Tagen der Meinung bist, war deine Zeit nicht wert, gebe ich dir dein Geld auch zurück. Hier mein ganz klares Commitment, habe ich überhaupt kein Problem damit, weil ich noch nie einen Teilnehmer erlebt habe, der nicht zufrieden gewesen wäre. Deswegen kann ich da ganz entspannt sein. Tu dir selber den Gefallen, investiere diesen kleinen Betrag und führe dein Unternehmen in der 2. Jahreshälfte völlig anders. Und gerade 2027, 2028 wird sich ganz gewaltig die Spreu vom Weizen scheiden. Wer dann nicht wirklich Kultur, Leadership, Interaktion, Kommunikation auf einem anderen Level hat, der wird in der deutschen Unternehmenslandschaft überhaupt gar keine Chance mehr haben. Weil ihr nicht in der Lage sein werdet, diese externen Kosten zu kompensieren, weil ihr intern zu viel Geld verbrennt. Und das tut ihr ja jetzt bereits allesamt. Ja, schlechte Produktivität, geringe Loyalität, hoher Krankenstand, hohe Fehlerquote, hohe Fluktuationsraten und so weiter. Und das sind die Kosten, die euch wirklich kaputt machen. Nicht die Energiekosten und auch nicht die Lohnnebenkosten. Wenn nur noch Emotionen regiert, spielen Fakten keine Rolle mehr. Und das kannst du ja überall sehen. Und das passiert ja auch die ganze Zeit. Menschen hören etwas, was ihnen nicht passt. Und dann geht das hysterische Gekreische los. Und es ist völlig egal, welche Fakten du ins Feld führst. Es ist ergebnislos. Tipp an der Stelle, wenn du so eine Reaktion bekommst, weil du ein belegbares Fakt gerade genannt hast, dreh dich um und geh weg. Mit solchen Menschen brauchst du nicht reden. Die kannst du nicht überzeugen. Denen kannst du auch nichts beibringen. Die werden nicht auf die Faktenebene kommen. Kein Linker kommt jemals auf eine Faktenebene. Deswegen müssen die immer gleich aggressiv sein. Deswegen müssen die immer gleich schreien. Deswegen müssen die immer sofort beleidigen. Deswegen müssen die immer sofort beschimpfen und im Zweifel auch physisch, wenn man im gleichen Raum sich aufhält, gewalttätig werden, weil da nichts ist. Und die wissen das natürlich. Das macht sie komplett hilflos und Hilflosigkeit macht Menschen immer maximal aggressiv. So, da gibt es also überhaupt keine Möglichkeit. Das ist leider belegbar so und das ist auch ein psychologischer Fakt. Mit solchen Menschen kannst du nicht kommunizieren. Das heißt, man muss einfach den Kontakt komplett vermeiden. Ja? Das Gleiche gilt für woke Menschen oder Menschen, die irgendwelchen Ideologien anhängen, wie zum Beispiel Energiewende, Klimawandel, Veganismus, völlig egal. Mit solchen Menschen kannst du nicht reden. Also red nicht mit ihnen. Versuch nicht, sie zu belehren. Versuch nicht, sie zu bekehren. Du bist kein Missionar und es bringt dir nichts. Und ich habe erst gestern so ein schönes Beispiel sozusagen produziert. Da war ich ein bisschen böse. Ich habe das ganz bewusst gemacht, muss ich zugeben. Ich habe morgens kurz in meinen LinkedIn-Feed reingeguckt und sehe da einen Post darüber, dass irgendwo auf dem Gelände eines jetzt natürlich abgeschalteten Kernkraftwerks in Deutschland ein Batteriespeicher gebaut werden soll. Mit, ich glaube, 1,4 Megawattstunden. Gigawattstunden Nennleistung. Ja, so, oh, ganz großartig und super. Und guck mal hier, Energiewende und Energiespeicher, weil Solar und Wind, die liefern ja nur ab und zu und dann teilweise übermäßig viel, wie am letzten Wochenende, katastrophal. Und dann müssen wir die Energie natürlich irgendwo speichern und dann haben wir die, wenn es dunkel ist oder der Wind nicht weht und so. Und das macht ja auch Sinn. Und so rum macht ja, das ist so dieses kindliche Verständnis, was Grünen und Linken so gemein ist. Die hören 2, 3 Dinge, die ganz oberflächlich, wenn man nicht drüber nachdenkt, Sinn ergeben. Wenn man auch gar keine Ahnung von zum Beispiel Dingen wie Physik oder Technik hat oder Technologie hat. Und dann muss man sagen, ja klar, hast Solarpaneele, hast Windräder, die liefern halt ab und zu und dann liefern die auch sehr viel. Und dann speichert man das und dann hat man die Energie, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Ergibt doch total Sinn. Und natürlich ergibt das Sinn. Deswegen haben wir Batterien in Geräten. Ja, wir nehmen den Strom aus der Steckdose einfach mit und dann haben wir ihn zur Verfügung, wenn wir ihn brauchen. Haha, blablabla. Akkuwelt. So, dass das natürlich auf so einer Skala ein bisschen andere Dimensionen hat, darüber denkt irgendwie immer gar keiner nach. So, und jetzt klingt das auf den ersten Blick natürlich super und das ist auch so ein Ding, da werden isolierte Zahlen dann einfach gefeiert. So, ich habe diesen Post kommentiert. Warum habe ich den kommentiert? Erstens, weil es eben so war, da wird irgendeine Zahl rausgerotzt und dann wird behauptet, das ist ja absolut großartig und guck mal, so funktioniert Energiewende. Und das Zweite war, dass der Autor dieses Posts gar nicht zwischen Leistung, was ein Kraftwerk hätte, ja, deswegen es wurde verglichen mit dem Atomkraftwerk, und Speicherkapazität unterschieden wird, was 2 völlig unterschiedliche Dinge sind. Und ich habe dann einfach nur drunter geschrieben, ja, das ist super spannend, beim durchschnittlichen täglichen Verbrauch von, ich glaube, 1,4 Terawattstunden in Deutschland reichen, oder Ja, reichen 1,2 Gigawattstunden für ungefähr 1,4 Minuten, wenn man das auf den deutsch gesamten Stromverbrauch beziehen würde. Ja. Und danach ging die Kernschmelze los. sofort Beleidigungen, persönliche Angriffe. Das ist ja genau das, was ich meinte. Ja? Kein rationales Denken, kein kritisches Denken, sofort die Emotion. Das Einzige, was diese Menschen kennen, ist die totale Ablehnung von allem, was nicht ihrer Perspektive entspricht. Das macht die Kommunikation so unmöglich. Ja? Und wie erwartet, sofort wird beleidigt und sofort wird das als Fake News bezeichnet, was weiß ich noch alles. So. Ich gehe da mal ganz kurz rein, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie wichtig ist, sich wirklich kritisches Denken anzutrainieren und wirklich mal zu gucken, was steckt dahinter, welche Fakten sind dahinter, welches Verständnis brauche ich möglicherweise, um das überhaupt beurteilen zu können. Das wäre kritisches Denken, ja, wirklich die Informationen erstmal zu sammeln, zu absorbieren und dann daraus sich selber ein Urteil zu bilden und nicht einfach irgendwas nachzuquaken, nachzuschreien, was ja mittlerweile so viele tun. Ja, die sich einfach als Kämpfer des Sozialismus behaupten, irgendwelche Parolen nachquatschen, gar nicht wissen, was das bedeutet. Das ist ja für den größten Teil so. Zum Beispiel, ja, anderes Feld. So, also nehmen wir mal diese, ich glaube, 1,4 Gigawattstunden. Wenn man dann genau hinschaut, das ist ja nicht die Kapazität, die zur Verfügung steht, sondern dieser Speicher ist in der Lage, irgendwie 800 Megawattstunden abzugeben, nicht 1,4 Gigawattstunden. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist ein sogenannter 4-Stunden-Speicher. Das heißt, der kann genau für 4 Stunden eine ganz kleine Anzahl von Haushalten, das sind vielleicht ein paar tausend maximal, mit Strom versorgen. So, also da schrumpft die Geschichte schon mal ganz gewaltig zusammen, weil ein Kernkraftwerk liefert natürlich kontinuierlich zuverlässig Energie für die Haushalte, muss nicht plötzlich angeschaltet werden, muss dann wieder aufgeladen werden, liefert auch eine ganz andere Leistung. Ja, ich glaube, um die 6 Gigawatt Leistung hatte dieses Kernkraftwerk, also ein ganz anderes Level. So, das mal nur dazu. Ne? Speicherkapazität ist nicht Leistung. So physikalisches Grundverständnis müssen wir halt schon haben, wenn man über solche Sachen sich eine Meinung erlauben will. So, also wir reden über 800 Megawattstunden im Schnitt, die Abgabe möglich sind und über einen Zeitraum von 4 Stunden. Ein Speicher in der Kapazität aufzuladen mit dem, was das Netz an Nennleistung erlaubt, über erneuerbare Energien bei 1,4 Gigawattstunden dauert im Schnitt ungefähr eine Woche. So, jetzt würde man sagen, ja, natürlich wird der kontinuierlich nachgeladen. Ja, langsam, so einfach funktioniert das alles nicht. Also ist mal das Erste. Es ist eine ganz geringe Leistung, die zeitlich äußerst begrenzt ist für eine ganz kleine Anzahl von Haushalten. Und wenn er leer ist, dann ist er leer. Dann muss er wieder aufgeladen werden. Und wie gesagt, das dauert eine ganze Weile, mindestens Tage, weil mehr Leistung erlaubt das deutsche Stromnetz gar nicht. So, das ist der eine Punkt. Das andere Ding ist, kostet halt 1 Milliarde für 1,4 Gigawattstunden. Nice. Wenn man das jetzt mal auf den deutschen Verbrauch reflektiert, und das habe ich ja ganz kurz gemacht, dann reden wir über, glaube ich, 1,47 Terawattstunden Strom, die pro Tag verbraucht werden. Wenn wir jetzt über das Thema Energiewende reden, und genau das meine ich, kritisches Denken, nicht nur Emotionen. Ja? Wenn wir über Energiewende reden, dann brauchen wir also, weil immer wieder es Nacht wird und Regen ist zum Beispiel, wo Solar nichts liefert und immer wieder Windflauten sind, teilweise ausgedehnt, wo auch keine Energie produziert wird, brauchen wir ja entsprechend eine Speicherkapazität, die in der Lage ist, Gesamtdeutschland über möglicherweise Tage hinweg zu versorgen. Richtig? Ansonsten bringt uns das ja nichts. Weil wenn wir eine Woche haben, wo kein Wind weht und keine Sonne ist, wie wir das im Winter oft haben, tja, wo kommt dann der Strom her, wenn wir keine Kraftwerke mehr hätten? Der muss dann aus den Batteriespeichern kommen, richtig? Okay. Um die Speicherkapazität für nur einen Tag und wie gesagt 1,47 Terawattstunden Speichernennleistung würde ja nicht heißen, dass der Speicher das abgeben kann, sondern wir müssen wahrscheinlich irgendwas um die 2,5 Terawattstunden Speicher dann bauen, damit wir tatsächlich auch für einen Tag die Energie hätten. Ja, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen. So. Diese Batteriespeicher sind gigantisch groß. Die Technologie ist dann noch in den Kinderschuhen. Die halten auch nur maximal 15 Jahre, mal davon abgesehen. Ja? Die sind gigantisch groß. Das heißt, es wären multiple Standorte. Das heißt, wir bräuchten überall natürlich den entsprechenden Ausbau. Wir hätten die Genehmigungsverfahren. Wir bräuchten den entsprechenden Netzausbau, Neubau von Leitungen. Es müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bra, 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 bra. Hängt ein riesiger Komplex dran. Es ist nicht einfach nur, du gräbst ein Loch, schmeißt eine Batterie rein, fertig. Ja, es ist ein Riesenapparat, der da dran hängt. Die Kosten alleine, um Speicherkapazitäten in diesem Ausmaß für einen Tag aufzubauen, würden wahrscheinlich irgendwo um die 5 Billionen Euro liegen. Nur zur Erinnerung, die Gesamtsteuereinnahmen Deutschlands liegen bei 1 Billion Euro. Das heißt, wir müssen 5 Jahre das komplette Steueraufkommen dafür investieren, um einen Energiespeicher für einen Tag zu haben. Das heißt, wir würden 5 Jahre lang keinen Euro für irgendwas ausgeben können. Arbeitslosenhilfe, Sozialbeiträge, whatever. Also völlig absurd. Ja? Und das ist der Punkt. Menschen, die Ideologien folgen, und die allermeisten Menschen in diesem Land folgen mittlerweile irgendeiner Ideologie, weil die allermeisten vom Fernsehen die ganze Zeit programmiert werden, das ist leider die harte Wahrheit, sind nicht mehr in der Lage, selber zu denken, sich Informationen zu besorgen. Ja, es gibt zum Glück einen wachsenden Anteil in der Bevölkerung, der das mittlerweile tut. Der allergrößte Teil tut es aber nicht. Und deswegen sind sie gar nicht in der Lage, eine eigene Entscheidung zu treffen, eine eigene Meinung zu haben, sondern hier kommt nur die Emotion, weil sie natürlich massiv verunsichert sind, dadurch, dass sie sich nicht auskennen, also schreien sie dich einfach nieder. Das ist so simpel. Es ist am Ende so simpel. Da brauchen wir uns gar nicht in irgendwelchen großen psychologischen Konstrukten verirren. So verhalten sich Menschen, wenn sie nicht in der Lage sind, ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. Und auch das habe ich in diesem Podcast schon hunderte von Malen erwähnt. 99% der Menschen in diesem Land sind halt emotional nicht über das Status eines 4-Jährigen hinausgekommen. Das heißt, wir haben ein Land, das besteht faktisch aus 4-Jährigen. Bei den Migranten liegt es noch darunter, weil die meisten auch einfach so niedrigen Intelligenzquotienten haben. Sorry, das sind einfach Realitäten. Ja? Nichts anderes. So, dann haben wir natürlich entsprechend erhebliche Probleme, wenn wir versuchen, rational über irgendwelche Themen zu argumentieren. So, also kommen wir mal zurück zu unserem Speicherthema. So, also wenn wir den Speicher für die Energieversorgung von Deutschland auf dem heutigen Stand, stell dir mal vor, wir bauen jetzt große KI-Zentren und so weiter, mehr E-Autos, das heißt, der Energieverbrauch würde entsprechend rapide sich verdoppeln und verdreifachen. Ja, also wir reden über den heutigen Energieverbrauch von Deutschland von einem Tag. Ungefähr 5 Billionen Euro, eine Bauzeit von mindestens 20 Jahren durch Genehmigungsverfahren und so eher 30 bis 40 Jahre. Also an der Stelle wird, glaube ich, sehr klar, wie absurd die Idee dieser Energiewende ist. Man könne das über Speicherlösungen betreiben. Das heißt, zu meiner Lebenszeit, ich bin jetzt 58, zu meiner Lebenszeit werde ich keinen wirklich großen nutzbaren Speicher in Deutschland erleben können. Selbst wenn man jetzt anfangen würde, daran zu arbeiten. Ausgeschlossen, über Jahrzehnte hinweg, wird nicht existieren. Aber jetzt kommen wir mal weiter. Ich habe die ganze Zeit von einem Tag geredet. Wenn wir nicht mehr E-Autos haben, stell dir mal die Wärmepumpen vor. Also was ja diese ganzen grünen Klimaspinner wollen, sind ja noch mehr E-Autos, sind ja noch mehr Wärmepumpen. Am besten alle E-Autos, alle Wärmepumpen. Das heißt, der Stromverbrauch in Deutschland würde sich wahrscheinlich verzehnfachen. Und dann würden wir vielleicht gerne noch ein bisschen Industrie haben und ein bisschen KI machen und so weiter. Es ist ja absurd. Das heißt, wir würden keinen Speicher für 1,4 Terawattstunden brauchen am Tag, sondern wir würden Speicher für wahrscheinlich 14 Terawattstunden pro Tag brauchen. Das heißt, dann reden wir nicht über 5 Billionen, sondern über 50 Billionen. Doch, nehmen wir nur 20. Ja, komm, ne? An der Stelle wären wir schon fertig. Aber nochmal, wir reden hier über einen Tag. Kommen wir denn mit einem Energiespeicher von einem Tag hin? Und wie lange dauert es, den aufzuladen? Monate. Ja. Deutschland verbraucht im Moment, glaube ich, im Schnitt 465 Terawattstunden Strom pro Jahr. Ich habe jetzt gerade von 1,4 Terawatt Speicher gesprochen. 465 pro Jahr. Sagen wir mal, für mindestens ein halbes Jahr sollten wir Energie vorrätig halten. Das heißt, lass uns sagen, 220 Terawattstunden Speicher, 1,4 × 5 Billionen. Ja, und jetzt rechnen wir selber. Es ist komplett absurd. Es ist technisch nicht machbar. Alleine der Raum dafür. Da müsstest du ja halb Deutschland untertunneln sozusagen. Es ist technisch nicht machbar. Wir bräuchten ein komplett anderes Netz dafür. Das müsste auch noch komplett verändert werden. Alleine die Genehmigungsgeschwindigkeit von deutschen Behörden würden den Baubeginn wahrscheinlich für 20 Jahre verzögern. Und das ist nicht irgendwie ausgedacht, sondern sowas erleben wir bei großen Bauprojekten immer wieder. Ja, und dann ist es auch gar nicht finanzierbar, weil Deutschland niemals solche Geldmengen produzieren kann. Und das ist das Dilemma. Wer in der Lage ist, selbstkritisch zu denken, sich Informationen zu suchen, sich mit Naturgesetzen auseinanderzusetzen, wissenschaftlichen Gegebenheiten, sich ein bisschen mit der Technologie beschäftigen will. Und das musst du halt machen, wenn du eine Meinung dazu haben willst. Du kannst nicht einfach irgendwelches Zeug nachquaken. Das ist ja das Gegenteil von kritischem Denken. Nachquaken, nachquaken, nachquaken. In jeder Richtung übrigens. Ja? Wenn du nicht bereit bist, all diese Dinge zu tun, deine eigene Recherche zu machen, dann auch die Qualität der Datenquellen zu überprüfen, dann hast du keine Chance, dir eine eigene Meinung zu bilden. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil du musst gar keine Meinung haben. Das Problem ist, dass alle eine Meinung haben wollen und glauben, eine Meinung haben zu müssen und dann da losgehen und andere versuchen, basierend auf dieser Meinung zu konvertieren, ohne zu verstehen, wovon sie überhaupt reden. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Die komplette Absurdität von all diesen Dingen, die uns da erzählt wird, ist so offensichtlich und es ist auch gar nicht schwierig. Und guck mal, alle reden über dieses wunderbare Ding KI. KI hilft dir, diese Fakten, die ich jetzt hier gerade aufgezählt habe, innerhalb von 5 Minuten zusammenzutragen. Das kann KI für dich tun und das kann sie in allen Belangen tun. Das heißt, du musst gar nicht in die Bibliothek gehen und dort Monate verbringen und ein halbes Physikstudium selber machen, sondern du kannst dir das aufbereiten lassen. Noch einfacher kann es gar nicht mehr werden, selbstkritisch zu denken. Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Aspekt von KI-Nutzung. Wer KI so nutzt, Eigenantrieb, aus eigenen Ideen, als Verstärker, der wird dadurch schlauer. Wer KI nur nutzt, um selber Gedankenarbeit zu vermeiden, um sich bestätigen zu lassen zum Beispiel, das kannst du ganz einfach machen, indem du die entsprechende Frage stellst. KI wird immer suchen, dich zu bestätigen. Das ist ihre Grundeinstellung, das musst du ja abgewöhnen. Ja? Wer KI nur als Erleichterung benutzt, der wird dadurch dümmer. Und das ist natürlich ein Dilemma, denn wir haben eine sowieso schon immer dümmer werdende Gesellschaft. Ja, der IQ sinkt ja immer weiter, seit Jahrzehnten bereits, auch in Deutschland. Immer weniger Menschen können schreiben und immer weniger Menschen können denken. Nahezu niemand mehr kann wirklich selber noch denken, eine kritische Betrachtungsweise entwickeln, sich kritisch mit Fakten und Daten und Zahlen auseinandersetzen. Und das ist das, was zum Beispiel meinen Mastermind, die Rising King Academy, von allen anderen Masterminds differenziert. Denn das ist Teil unseres Systems, genau das zu üben, genau das zu trainieren miteinander, uns gegenseitig auch über solche Dinge zu challengen, damit wir eben nicht einfach nur irgendwie der Musik hinterherlaufen, sondern lernen, ausschließlich faktenbasiert zu handeln und zu entscheiden. Und damit hast du eine Power, die hat sonst fast niemand auf dem Marktplatz. Das heißt, für dich als Unternehmer bedeutet das einen massiven Vorteil, wenn du in der Lage bist, deine eigenen Stories, deine eigenen Lügen zu durchschauen, aber auch die der anderen und darauf basierend andere Strategien zu entwickeln und andere Entscheidungen zu treffen. Weil du wirst Dinge tun können, die können andere gar nicht tun, weil sie gar nicht in der Lage sind, die Realität richtig zu sehen. Und das ist ja nun mal die ganz harte Wahrheit am Ende. Du kannst die Realität ignorieren und das wird eine Zeit lang auch funktionieren. Nur langfristig hat es noch nie funktioniert in der Menschheitsgeschichte und wird es niemals funktionieren. Und deswegen ist mein dringender Aufruf an alle da draußen, fangt an, euch mit kritischem Denken auseinanderzusetzen. Und dazu gehört zum Beispiel auch Schritt 1, dieses Scheißprogramm, was man auf deine Festplatte programmiert hat, loszuwerden. Denn ohne dass es dir bewusst ist, hast du vermutlich so gut wie noch nie einen eigenen Gedanken gehabt, sondern du reproduzierst das, was dir einprogrammiert worden ist. Und das ist die Basis für deine Entscheidungen, das ist die Basis für dein Verhalten gegenüber anderen, das ist die Basis für dein Verhalten als Mann, als Ehemann, als Vater, als Unternehmer, als Chef, als sogenannter Leader. All das kommt einfach nur aus diesem Programm auf deiner Festplatte, das du selber gar nicht realisierst. Und solange das nicht umgeschrieben wird und wie das genau funktioniert, das zeige ich Männern in meinen Coachings und Trainings, hast du keine Chance, kritisch zu denken. Weil deine Basisprogrammierung verhindern wird, dass du das tust, was dafür nötig ist. Denn deine Basisprogrammierung verhindert, dass du anfängst, dich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Und das ist die ultimative Wahrheit der Menschheit von Anbeginn. Wer nicht mit und nach der Wahrheit lebt, der wird im Leben an sich als Mensch scheitern. Und unsere Gesellschaft scheitert gerade an einem nahezu totalen Mangel an Bereitschaft zum kritischen Denken. Sondern alle krähen nur noch irgendwelche Parolen. Rechts wie links. Für Klimawandel, gegen Klimawandel, pro-vegan, anti-vegan. So gut wie niemand, egal wo er auf dem Spektrum liegt, weiß wirklich, wovon er spricht. Darum kann sich auch nichts verändern. Darum können auch keine wirklich guten Entscheidungen getroffen werden. Denn gute Entscheidungen basieren immer auf Daten, Zahlen, Fakten. Sonst gar nichts. Und das ist der Leitstrahl, den ich in meinem System, das ich Unternehmern jetzt seit gut 10 Jahren zeige, etabliert habe. Ausschließlich die Wahrheit. Leben durch Fakten. Ich formuliere es so. Leben durch Fakten, nicht nach Fakten, durch Fakten. Emotionskontrolle, das eigene Ego regulieren und dadurch in der Lage zu sein, in allen Lebensbereichen wirklich die Ergebnisse zu produzieren, die man selber haben möchte. Familie, Körper, Spiritualität, Business. Das ist das System, was ich lehre. Und wenn das für dich als Unternehmer interessant klingt, wenn du Lust hast, nicht bloß ein Unternehmen, sondern auch ein echtes Leben zu haben, dann sollten wir beide uns mal unterhalten. Den Link findest du in den Shownotes. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.